Ganz herzlich willkommen auf dieser Jubiläumsfolge vom Podcast DTT. Es ist doch bereits schon die 10. Folge von diesem noch neuen und jungen Podcast und heute zum Jubiläum mit einer ganz, ganz spannenden, unterschiedlichen und vielseitigen Episode. Zu Gast war die Direktorin vom Natur- und Tierpark Art Gollau. Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Merci für die extrem spannenden Ausführungen. Und an dieser Stelle nur noch eins, und zwar viel Vergnügen und los geht's mit der Anna Baumann. Ich sehe jetzt im Tierpark Art Gollau so mit der Zusammenarbeit international mit anderen Zoos aus.
Ja, wir arbeiten sehr gut international zusammen. Also wir sind ja auch in all diesen internationalen Organisationen mit dabei, wie der WASA, der World Association of Zoos and Aquaria, der EASA, der European Association of Zoos and Aquaria. Wir sind auch beim VDZ, beim Verein der Deutschen Zoos, Mitglied. Und ich habe ja lange auch Zoo Schweiz als Präsidentin geleitet. Also wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit. Man ist da aber sehr freundschaftlich unterwegs. Also man tut über alles reden miteinander, man tut alles austauschen, man legt alles offen. Wir haben überhaupt kein Geheimnis international miteinander. Und darum ist die Arbeitsweise, wie wir da miteinander zusammenarbeiten, sehr offen. Wir helfen uns auch gegenseitig, wenn wir Probleme haben mit gewissen Lieferanten, weil gewisse Lieferanten ja ausschließlich natürlich für Zoo arbeiten. Und wir tun uns da auch sehr intensiv austauschen, auch über alle möglichen Themen, wie Zuchtbücher, aber auch wie Anlagenbauten, wie natürlich auch Tierschutzgesetzgebungen in diesen vereinzelten Ländern und so weiter.
Was sind denn so die Unterschiede von Kultur zu Kultur? Also, du hast gesagt, Zusammenarbeit ist eigentlich immer eben sehr transparent und das auch alle gut mit, aber die Unterschiede sind ja sicher da, von Kultur zu Kultur, also jetzt zwischen China, Südafrika und der Schweiz, gibt es sicher einen mega Unterschied, denke ich.
Ja, also die kulturellen Unterschiede sind natürlich sehr gross. Natürlich auch die Unterschiede, wie sie dort gemäss ihrer Tierschutzgesetzgebung arbeiten oder wie sie eben zum Teil die Tiere erhalten, wobei die Unterschiede nicht mehr so gross sind wie auch schon. Das nähert sich alles sehr, sehr, sehr aneinander an. Aber ja, die kulturellen Unterschiede. Aber trotzdem, ich meine, trotz diesen grossen kulturellen Unterschieden, wir haben einen gemeinsamen Nenner. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist die Offenheit gegenüber allen, die in diesem Zoonetzwerk drin sind. Und ich glaube, das macht halt schon sehr viel aus, wenn man so kann über alles reden und wirklich kein Geheimnis hat voneinander.
Ja, jetzt ihr seid ja der drittgrösste Zoo, wenn man dem so sagen will, in der Schweiz, ziemlich zentral gelegen. Was ist der Unterschied zwischen der Zoo Zürich, ist glaube ich am grössten, der Zoo Basel, und dann eben der Tierpark Art Gollau? Was ist der Unterschied zwischen einem Tierpark und jetzt eben einem Zoo wie in Basel und in Zürich?
Ja, also ich denke, um das von der Fläche her, drittgrösste ist oder anders, das spielt nicht so eine grosse Rolle. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen uns und dem Zolli Basel und dem Zoo Zürich ist, dass wir halt nur einheimische und europäische Tierarten halten bei uns und uns auch konsequent auf das ausrichten, weil wir haben natürlich eine wunderschöne Landschaft da bei uns. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Also die Landschaft von dem Bergsturz her, ja, wo am 2. September 1806 oben runtergekommen ist, also die schreit natürlich förmlich nach den Wildtieren, die da in dieser Gegend leben und wo da auch die heim sind. Und das macht es natürlich so sehr speziell, weil wir arbeiten natürlich dann auch nicht wahnsinnig viel mit Beton, sondern wir haben das Nagelfluhgestein da, wo die ganze Region natürlich auch auszeichnet und wo man natürlich dann auch zum Bauen benutzt. Und da ist halt manchmal schon so, dass man dann um Steine umbauen, oder? Und zum den Wert von den Nagelfluhfelsen zu behalten.
Das ist sicher auch der Unterschied, warum es dann eben ein Tierpark ist und nicht ein Zoo im klassischen Sinn, wo Elefanten sind, Löwen, ja. Und Und sicher auch, wie du vorher gesagt hast, die Zusammenarbeit beim Kegelbau, das macht sicher auch noch einen rechten Unterschied, wenn ihr jetzt eben Nagelflur habt und nicht wie jetzt im Zoo Zürich zum Beispiel halt relativ viel Beton, wie fast in einem Neubau oder so, sondern wirklich komplette Natur ziemlich.
Ja, jein. Die einzelnen Anlagen auf jeden Fall. Die anderen Anlagen dann auch wieder nicht. Wenn man Volieren bauen muss, dann muss man natürlich also wirklich tonnenweise, mit mir auch tonnenweise Beton verbauen, weil die Volieren sind ja riesig, die sind wahnsinnig schwer, die müssen wahnsinnig viel Tonnen Kraft abtragen und für das braucht es natürlich dann schon auch bei uns braucht es dann sehr viel Beton. Und natürlich richtig lange Anker, eben weil wir den Untergrund haben vom ganzen Bergsturz her, braucht es natürlich manchmal Anker, die gehen so 20 bis 30 Meter im Boden rein. Und da haben andere so sicher ein bisschen einfachere Ausgangslage zum Bauen.
Ah, das ist natürlich, ja, das überlegt man sich so gar nicht als Besucher, wie komplex es zum Beispiel so ein Bau ist, wenn ihr sagt 20 bis 30 Meter im Boden. Aber, im Zoo Zürich ist ja letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche, ein tragischer Unfall passiert. Was habt ihr in Art Goldau für Erfahrungen mit so Vorfällen? Sind das Kind, das in ein Gehege geht oder mit Mitarbeitern und ja, weitere so Sachen?
Ja, das ist immer wahnsinnig tragisch, wenn so etwas passiert. Ich meine, das kann man gar nicht erahnen, was da in einem innen abgeht. Und in meiner Phase, jetzt seit 13 Jahren, ich habe wirklich ein wahnsinniges Glück gehabt bisher. Ich habe weder eigentlich sehr tragische Unfälle gehabt mit Besuchern noch mit Mitarbeitenden. Und das ist ein riesen Glück, wenn man das kann sagen. Es kann immer passieren, oder? Ein Unfall ist immer eine Verkettung von ganz unglücklichen Aktivitäten und dann passiert es und dann ist man da und ist geschockt. Ich will das unter keinen Umständen erleben und ich bin wirklich absolut glücklich, dass das bis jetzt bei mir in meiner Zeit, wo ich jetzt da bin, noch nie passiert ist.
Ja, komplett vermeiden kann man es ja wahrscheinlich gar nicht, weil es jetzt in Zürich ist ja ein menschlicher Fehler gewesen, soweit ich weiss. Und solange Menschen im Spiel sind, passieren vermutlich einfach immer menschliche Fehler.
Das ist ja so. Und letztendlich sind auch bei Robotern Menschen im Hintergrund, oder? Mhm. Und auch dort, wenn man sie falsch programmiert, passieren auch Fehler. Also ich glaube, das ist einfach etwas, wo wir nicht wegdenken können. Zumindest im 21. Jahrhundert noch nicht. Vielleicht dann im nächsten Jahrhundert, ich weiss es nicht. Aber das ist wirklich das ist einfach eine Tragödie, wenn so etwas passiert. Mhm.
Etwas Erfreuliches, apropos Jahrhundert, ihr werdet bald 100-jährig, habe ich gesehen.
Ja, genau. Wird in 2025 haben wir unseren Geburtstag, ja genau.
Gibt es ein Jubiläumsfest oder was habt ihr da schon geplant?
Geplant haben wir vorderhand einmal, dass wir den Tierpark natürlich wunderbar in strahlendem Glanz darstellen. Das heisst, wir sind ja jetzt noch am Bau von der Eulen- und Kohlkrabbenvoliere. Die sollte eigentlich Ende dieses Jahr fertig sein. Dann sind wir am Bau vom Grosswierhof. Das ist eine riesige Nutztieranlage, die dann aber auch zur Sprache bringt, eben wie der Mensch sich sollte verhalten, wie man sich sollte ernähren und das Ganze tun wir nicht nur predigen, sondern wir tun es dann gerade eins zu eins in unserer Gastronomie auch umsetzen, die Nachhaltigkeit. Und anschliessend ist dann ein neuer Eingangsbereich geplant, wo dann auch ein Erlebnishalle Bergsturz herkommt, weil ohne Bergsturz gibt es ja keinen Tierpark und das werden wir natürlich dann auch zeigen. Und wir wollen auch einen Zauberwald dort rein machen. Wir haben dann wirklich einen ganz tollen Eingang, wo unsere Besucher dann auch nicht mehr warten müssen, weil jetzt ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil sie gerade bei Grossandrangs kommen alle auf die 11 am Sonntag und dann muss man manchmal eine Viertelstunde anstehen. Das ist natürlich sehr unangenehm für die Besuchenden und nachher haben wir auch die Möglichkeit, das alles zu digitalisieren natürlich.
Ich sehe, das ist da. Entschuldigung.
Wir machen nichts. Und das ist eigentlich halt schon das Highlight. Und das ist das, wo wir sagen, das ist da unser Geburtstagsgeschenk an unsere Besucher. dass sie das überkommen. Und in dem Sinn haben wir eigentlich gar noch nicht so wahnsinnig grosse Geburtstagsfestivitäten geplant, weil ja, das ist ein Fest, da ist sind ein paar Personen dabei. Aber die Philosophie von uns ist eigentlich, dass alle Besucher können profitieren und eben von einer super guten Infrastruktur, die ihnen dann auch hilft in der Zukunft.
Ja, aber ich sehe, ihr seid sehr, sehr innovativ unterwegs und einiges habt ihr geplant. Also wenn ich da höre, nachhaltigere Ernährung im Restaurant, Digitalisierung seid ihr am vorantreiben, dann doch sehr gut.
Ja, ja, wir sind ein recht junges, also ja, nicht nur jung, also wir sind ein recht innovatives und junges Team, trotz allem noch. Also wir sind zumindest jung geblieben und wir harmonisieren extrem gut, wir arbeiten wahnsinnig gut zusammen und da, ja, da gibt es halt alltag wieder irgendwelche Ideen, wo wir in die Hand nehmen und sagen, jawohl, das machen wir jetzt gerade.
Ja, und vor allem, man überlegt sich das Davis gar nicht, aber ihr seid ja, glaube ich, 180 Mitarbeiter ungefähr, 60 Vollzeit-Äquivalenzen. Das ist ja gleich eine ziemliche Menge an Leuten, die es braucht, um so einen Tierpark überhaupt zu betreiben.
Ja, das ist ja so. Wir sind so ein schönes KMU, wobei ich dann aufs K würde Fokus legen. ja, aber ich glaube, wir haben gerade eine wahnsinnig gute Grösse, um eben noch so innovativ und schlagkräftig zu bleiben. Wenn es mehr als 200 Mitarbeiter sind, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und ich meine, eben 60 Vollzeitstellen zu motivieren und zu schauen, dass die alle in die gleiche Richtung laufen, ist doch noch ein bisschen einfacher.
Eine ziemliche Herausforderung, die ihr da habt. auch eine Herausforderung für uns alle im Moment ist ja die Umstände, die wir damit leben. Wie sieht das für einen Tierpark im Moment aus? Also werdet ihr da unterstützt? Bekommt ihr Gelder vom Bund? Sonst seid ihr ja, glaube ich, als Verein, soweit ich weiss, selbsttragend. Aber genau. Wie sieht es in dieser Zeit aus?
Ja, also auch in dieser Zeit sind wir natürlich selbsttragend und alleine unterwegs. Ich denke, es kommt immer wieder auf die Ideen an, die man kreiert und auch auf die Ansprache von den Spendern und von den Besuchenden, wie man das macht. Und wir sind eigentlich sehr gut durch die Zeit durchgekommen. Und selbstverständlich kriegen wir nichts vom Bund. Wir wollen aber auch nicht. Ich finde, ein Tierpark, wenn wir sind, muss selbsttragend sein. Ich finde das sehr wichtig. Das würde meine Ehre jetzt auch nicht zulassen, dass ich mich unterstützen lassen, ehrlich gesagt. Ja, und sonst haben wir natürlich schon hin und wieder haben wir den Kanton Schweiz mit seinem Lotteriefonds, der uns natürlich unterstützt in gewissen Projekten. Wenn sie auch ein tolles, ja, wenn sie irgendwie den Narren fressen, haben wir ein tolles Projekt von uns, dann unterstützen sie uns auch sehr grosszügig und auch den Kanton Zug. Und sonst sind wir wirklich auch unterwegs, halt, wie alle anderen, auch mit Spendern, mit Stiftungen, die uns unterstützen. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Ich glaube, da muss auch einfach der Funke springen. Also man muss, ja, da muss man können die Leute motivieren, begeistern. Und dann kommt das über und dann sind die Leute auch bereit, einem zu unterstützen.
Also die Euphorie, die man bei euch spürt, schauen, dass die überspringt auf die unterschiedlichen Gruppen.
Genau. Aber
jetzt im Moment habt ihr, glaube ich, wieder offen ein gewisses Kontingent, aber die müssen das wieder zuhaben, oder?
Ja, wir haben zweimal recht lang zugehabt. Und in dieser Zeit haben wir dann eben gerade einerseits genützt, um die ganze Gastronomie umzustellen. Wir haben wirklich jedes hinterletzte Rezept neu geschrieben. Wir haben die ganzen Einkäufe neu strukturiert. Wir haben Bauern gesucht, die für uns produzieren. Also Bio-Säule, die können verrausen. Oder Bio-Hühner und so weiter, die verrausen rumlaufen. Und das war natürlich hervorragend gewesen. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen, ja, es ist ein Geistertierpark gewesen, so ohne Leute. Unsere Tiere haben auch gelitten. Also wir haben ja Mufflons, die frei laufen und Sitka-Hirschen und natürlich Hühner, Enten, Gänse. Und die haben es überhaupt nicht lustig gefunden, so alleine. Die sind dann immer so nachgelaufen und haben gemeckert. Die sind richtig froh gewesen, dass auch wieder Leute im Tierpark gekommen sind. Und wir also auch, weil ich bin, muss ihnen also sagen, Ich habe ziemlich gelitten, persönlich einfach. Für mich ist das, also ich habe kein Fuss mehr in den Tierpark gemacht. Weil es hat mich so, es hat mich einfach so durchgeschüttelt. Und das ist einfach etwas, wo man hat dann auch müssen verarbeiten und mit dem leben. Aber wir haben riesig Freude gehabt, als wir dann wieder aufgetan haben und wo dann die Leute wieder gekommen sind. Und mit dem Kontingent können wir jetzt eigentlich relativ gut leben. Es ist aber halt schon für die Besucher ein bisschen umständlich, wenn man sich vorher anmelden muss, wenn man irgendwo hergehen will.
Ja, wenn ich mir auch da den machen Sie ja für die Freude, die ihr habt am Tier und an der Umwelt können, auf einen Besucher, der die täglich hat, können zu übertragen und nicht einfach zum Zuhaben.
Genau.
Mich hat eh noch interessiert, die sprechen an, wie dir mit dem sie umgegangen, wenn aufs Mal man zum Kegel raus schaut und dann steht da nicht eine Schar an Menschen, sondern einfach eine Leere. Was kann man da feststellen? Also ich kann das gar nicht einschätzen, aber die haben ja mega viel Vögel, glaube ich, unter anderem auch, also Voliere.
Ja.
Und wie da die Tiere darauf reagieren, wenn jetzt eben nicht einem schönen, sonnigen Sonntag nicht mehrere hundert Leute vorbeilaufen und sie einfach ganz allein für sich sind, klar noch irgendwie gefüttert werden sind und haben so Kontakt mit Menschen, aber sonst eigentlich ja, für sich alleine sein, was sie eigentlich nicht gewöhnt sind. Also, ja.
Ja, es war komplett ungewohnt für alle Tiere. Die haben sich zurückgezogen. Und das ist für uns dann wieder komisch gewesen, weil die haben dann auch uns fast nicht mehr beobachtet oder beachtet. Und wir haben uns schon Gedanken gemacht, Jesus Gott, wie läuft das, wenn wir wieder eröffnet? Und wir haben uns da für nichts Gedanken gemacht, weil wir haben eröffnet, die Leute sind gekommen und die Tiere sind wieder gewesen wie vorher. Also die haben sich sichtlich gefreut wieder auf den Rummel, wo da passiert und eben auch auf die Begegnungen mit den Besuchenden. Und das ist mitunter eines der schönsten Erlebnisse eigentlich gewesen, wo wir wieder haben dürfen aufdrehen.
Zu sehen, wie die darauf reagieren, dass wieder Leute kommen und sehen, kann man das sehen, dass die irgendwie Freude haben, wenn wieder Besucher da sind, oder?
Ja, das ist noch schwierig, also man müsste wahrscheinlich da ein Forschungsuntersuch machen, aber ich meine, Freude, ja, also die Tiere sind einfach wieder anders gewesen, sie sind wieder so gewesen wie früher, die haben einfach auch wieder, sie sind wieder voll dabei gewesen. Und sie haben, ich würde jetzt auch sagen, manchmal, ich weiss nicht so recht, wer jetzt wen beobachtet, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, ich werde beobachtet und es ist nicht umgekehrt.
Dass wir mehr so beobachtet werden von den Tieren, anstatt, ja. Vorher hat er gesagt, ihr habt eben auch Karten überarbeitet, die ihr im Restaurant habt und zum Beispiel eben Zusammenarbeit mit regionalen Bauern gefördert für Zeug, wo ihr, also nicht mal für das Schweinefleisch, das ihr dann verkauft.
Genau. Ja.
Habt ihr auch schon mal wieder Gedanken verfolgt, das selber zu machen im Tierpark?
Ja, auf jeden Fall. Also der Gedanke ist uns auch immer wieder gekommen. Aber man braucht zurzeit noch zu viel Fläche. Also man braucht wirklich eine sehr grosse Fläche, weil wir versuchen zwar unsere Besuchenden zu motivieren, nicht so viel Fleisch zu essen. Und wir versuchen sie auch wegzubringen von Schnitzel und Pommes zu essen. Das ist jetzt einfach ein Prozess. Ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann einmal in der Zukunft, dass man Tier kann selber bei uns züchten, wenn man nicht mehr so viel braucht, wenn die meisten Leute dann auch vegetarisch umgestellt haben. Aber ich glaube, da braucht es jetzt noch einen Moment Zeit. Die Bevölkerung ist noch nicht so weit, dass sie das würden akzeptieren. Aber ich muss sagen, sie haben das voll akzeptiert, dass wir die ganze Menü umgestellt haben und sie tun jetzt viel, viel, viel mehr vegetarisch essen wie vorher.
Ja. Also es braucht zum einen eben die grosse Fläche, die ihr eben landwirtschaftlich nutzen müsst. Und zum anderen geht ihr davon aus, dass die Entwicklung mehr noch in Richtung vegetarische Ernährung, Veganismus führt?
Ja, also Veganismus ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen weit. Ich weiß nicht, ob das wirklich unsere gesunde Ernährung ist, weil eigentlich der Mensch braucht ja alles. Wir sind ein Allesfresser und ich wäre jetzt nicht so hardcore darauf abzielen. Aber ich meine, man stelle sich vor, auf dieser Welt, es hat von den Säugetieren, es hat 60% Nutztier, 36% Menschen und 4% Wildtier. Also das Verhältnis, das kann ja so nicht weitergehen, das stimmt einfach nicht. Also da müssen wir schon etwas ändern. Und da wollen wir natürlich auch etwas dazu beitragen und gerade mit dem Bauernhof dann auch aufklären, ja, woher kommt denn die Milch? Wieso gibt überhaupt eine Kuh Milch? Ja, wenn sie kein Kälbli hat, kann sie auch keine Milch geben. Und wenn man das Kälbli nicht wegnimmt, dann braucht das Kälbli die Milch und dann gibt es noch wenig für andere. Also einfach so Sachen muss man wirklich aufklären und den Leuten auch zeigen. Und wenn sie es einmal gesehen haben, ich glaube, dann ist das auch ziemlich, dann ist das ein Aha-Erlebnis, das einem reingeht.
Können die Leute eben wieder gezeigt werden, klar damit mit der Realität?
Ja, also ich meine, wir tun ja unser Futter für die, die wir auch selber züchten, bei uns.
Ja, auch spannend.
Die Mufflon und die Sikahirsche, die da rumrennen, das ist natürlich logischerweise Futter für den Luchs, für den Wolf, für die Bären und so weiter. Und ich meine, wir sind da, sind wir recht konsequent in dem Futterkreislauf. Und ich könnte mir schon wirklich vorstellen, dass man auch mal dann den Besucher Esskreislauf bei uns züchten und pflegen.
Ja. Also das meint jetzt insofern, dass sie ihnen zeigen, wie eben der Luchs zum Beispiel halt isst, der Bär isst.
Das zeigen wir, ja, wir tun einen Sikahirsch. Natürlich, wenn er tot ist, tun wir um den Kopf abschneiden und dann so in die Luchsanlage oder zum Wolf, ja, das machen
wir. Aber dann habt ihr nicht so gemeint, wie ich es jetzt verstanden habe, nehme ich an.
Wie?
Dir habt es einfach nicht so gemeint, wie ich es jetzt aufgefasst habe, oder?
Wie haben sie es aufgefasst?
Also, dass der Kreislauf vom wie eben der Hirsch, der eben geschlachtet wird und im Luchs verfüttert, oder im Bär. Nein, der Bär ist auch kein Hirsch.
Ja, ein bisschen schon einmal.
Okay. Und hat er den Kreislauf gemeint oder hat er einen anderen gemeint, den der Besucher zeigen will?
Nein, ich habe schon den gemeint. Also von den Tieren, ja. Von den Tieren. Also Tier von Tier. Ja, bei den Menschen, also ich glaube, der braucht es noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, bis man den zeigen kann, weil das ist ja, ich glaube, eine rechte ethische Diskussion auch zum Teil im Gang jetzt gerade. Und man kann das, glaube ich, niemandem mehr zumuten, dass man sieht, wie man ein Tier tötet, aber man kann es allen zumuten, dass sie noch Schnitzel essen. Das ist, das Thema, wo wir einfach drin sind, wo wir irgendwann wieder mal zusammenbringen müssen. Weil das gehört zusammen, die Diskussion, und die dürfen wir nicht einfach so trennen.
Ja, ist das immer wieder fest im Moment, im Gespräch mit Leuten, die eben zu Gast sind auf dem Podcast, auch, dass bei gewissen Themen, bei gewissen Leuten, um es so zu sagen, einfach auch ein bisschen das Bewusstsein für gewisse Sachen fehlt. Das ist gerade in diesem Beispiel, dass es nicht normal ist, wenn ein Kilo Bulle aus Ungarn oder aus Brasilien ja halt irgendwie, ich weiß nicht was kostet, sondern eben das mehr kostet, wenn es eigentlich dir beim Biobauer, von mir aus vielleicht so, nicht ein Biobauer, aus nächster Umgebung, einigermaßen nachhaltig, mit nachhaltiger Landwirtschaft bewirtschaftet, dort kaufen, dass es dann einfach einen anderen Preis hat.
Ja, ich meine, ich verstehe es natürlich nicht, was unsere Einwohner von der Schweiz da machen, wenn sie nach Deutschland posten und dann sich noch freuen, dass sie jetzt ein Stitzeli 100 Gramm für 99 Cent gekauft hat. Also das ist etwas, was mir völlig abgeht. Ich meine, das begreife ich einfach nicht. Wie kann man nur? Wir haben einen Schweizer Lohn, wir verdienen da etwas. Also müssen wir auch in der Schweiz einkaufen, erstens. Und zweitens müssen wir halt weniger Fleisch essen. wenn uns das teuer ist. Also das, ja, da gibt es glaube ich schon noch viel Handlungsbedarf. Ja,
ja, auch gerade irgendwo, weil viele Leute nicht mit dem Gedanken dahinter klarkommen, wie das Fleisch eigentlich entsteht.
Das kommt dann noch dazu. Ja, genau. Ich mache auch etwa die Führungen hier im Natur- und Tierpark Goldau. Ich sage immer, wenn wir noch schnell in die Metz gehen und dann rüpfen da die Nasen und dann sage ich, aber das wäre eigentlich wichtig für euch, weil wenn ihr Fleisch esst, dann müsstet ihr auch jetzt sehen, wie ein halbes Tier aussieht und wie man das tut, auseinandernehmen und wie man euch das nachher dann mundgerecht serviert. Also ja, einfach die Augen verschliessen vor dem, dass finde ich nicht wirklich ein guter Weg.
Darf man das bei euch auch besichtigen, die Metzgerei?
Ja, also selbstverständlich.
Ja, also gute Freunde und ich würden eben sehr gerne, also wir sind seit einer Weile einfach vegetarisch und ja, wir würden sehr gerne Metzgerei mal anschauen und uns eben mit dem ein gewisses auseinandersetzen.
Genau, also wir haben natürlich, das wäre vielleicht gerade ein guter Einstieg, weil wir haben natürlich nur eine kleine Metzgerei, also wir wollen ein Tier töten und nicht 100 Tiere und ein Tier zerlegen und eben nicht irgendwie x Tier. Und das mag man noch, also mag man noch verkraften.
Also es sieht nicht aus wie dort, wo das Fleisch im Aldi Deutschland hergestellt wird.
Nein, ich glaube, das wäre auch für unsere Mitarbeiter eine recht schwierige Geschichte.
Yeah.
Also, ja, ich würde ihnen das jetzt nicht wollen zumuten, nein.
Wenn Sie, die so eine Liebe zum Tier pflegen, so etwas müssten mit anschauen im eigenen Tierpark, wäre ich sehr, was du meinst.
Ja, also es ist eben auch, ja, es ist auch ein Abstumpfen, oder? Mhm. Man hat dann ein ganz falsches Bild von der Realität und ich meine, das ist ein Unterschied, wenn jetzt bei uns ein Tierpfleger muss einmal in der Woche ein Tier metzgen, als wenn er das alle 30 Minuten oder ich weiß es auch nicht, wie das im Akkord funktioniert, aber ja, es ist ein ganz anderer Bezug zum Tier auch noch da.
Ja, ich glaube, in Amerika hat Corona in den Metzgen oder in den Schlachthäusern ja auch nochmal einige Probleme zum Vorschein gebracht, weil sie alle so eng zusammenarbeiten zum Schlachten von den Tieren. Ja, aber ein anderes Thema. Was sind eure spektakulärsten Tiere, wenn es das so gibt, sind der Luchs und der Bär, kann man das so sagen? Oder was würdet ihr sagen?
Und immer darauf an, von welcher Perspektive wir natürlich jetzt die Tiere anschauen. Aber ja, ich meine, die meisten Besucher haben wahrscheinlich den Bär, den Wolf und den Luchs im Visier und der Wiesent. Der Wiesent ist ja ein gewaltiges Tier. Das ist so ein Urrind, das wir haben. Ich persönlich finde Bienen am unglaublich. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin total Fan von der Bienen. Wir haben etwa 35 Bienenstöcke bei uns. Und wir haben zwei Imker, eine Imkerin und einen Imker, die betreuen. Und es ist also unerhört. Die arbeiten ohne Schleier, ohne nichts, ohne Händchen. Und die können die Bienen also anlangen. Die haben die auf ihren Händen und die nehmen die Waben raus, ohne nichts. Die schieben da die Bienen ein bisschen auf die Seite schieben. Also das finde ich schon, das finde ich unerhört, weil mein Vater war Imker, ich bin immer gestochen worden, ich bin allergisch auf die kleinen Bienenstiche. Ich muss immer aufpassen, dass sie mich nicht nehmen. Also ja, ich bin völlig, und ich meine auch, was man diesen Bienen alles zumutet, oder?
Yeah.
Mit den ganzen Mitteln, Herbizid, Fungizid, Pestizid und aber auch natürlich, eben, dass man das Gelee Royal dann gewinnt von diesen Bienen und dass man die Pollen rausnimmt. Und gewisse Imker nehmen auch den ganzen Honig raus und geben dann Zucker zum Essen. Und das ist das, ja, ich weiss nicht, aber man muss doch diesen Bienen auch wieder etwas reinlassen, man muss ihnen auch etwas zurückgeben. Und wieso braucht jetzt meine Creme, die ich jetzt fürs Gesicht brauche, Gelee Royal drin? Also wegen dem bin ich morgen nicht hübscher und nicht weniger hübsch. Also
Ja, ich sehe, was du meinst. Und es ist schon faszinierend, halt, wie das ganze Volk zusammenarbeitet.
Ja,
Also.
ja. Also das ist, ich meine, 30'000 Bindli in einem Volk hinein und jeder weiß haargenau, was er zu tun hat, oder?
Ja, ist ja,
Also
glaube ich, ja, ein bisschen ähnlich wie bei der Ameisen.
ja, genau, ja. Also es sind so für mich die wahnsinnig spannenden Tiere, weil sie halt sich selber auch total gut organisieren und ich finde halt so einen Organismus, das vergleiche ich immer gerne mit meinem Team. Also mein Team ist auch so, es weiß jeder, was er zu tun hat und es arbeitet jeder ineinander rein. Wenn wir gegeneinander arbeiten, dann würden wir nie herkommen.
Wie wird man Direktorin vom Tierpark?
Per Zufall, wie alles im Leben.
Gut.
Also, man ist irgendwann einmal dort und bewirbt sich und kriegt den Job, ja. Also, es ist wirklich, es ist, also, die meisten lässigen Jobs sind ja eigentlich Zufall im
Ja.
Leben. Man kann das nicht planen, man kann nicht darauf hinschaffen. Das ist, ja, ich glaube dort dran.
Aber von eurem Hintergrund, der Vater hat ja gesagt, er ist Imker gewesen, ihr habt es nicht so mit der Biene, aber meine Mutter hat ja eine Ausbildung schon in die Richtung gemacht.
Ja, also ich komme von der betriebswirtschaftlichen Seite.
Ja.
Ich habe tatsächlich, als ich in den Tierpark kam, die Tierpflegerausbildung noch gemacht. Und, also Schnellbleiche, aber immerhin, ich habe die normale Prüfung auch müssen machen und habe sie bestanden. Ja, und dann bin ich noch ein paar Praktikas machen. Ich bin allerdings auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich weiß, wie mit Tieren umgehen. Ich habe ein gewisses Flair natürlich auch für Tiere, für den Umgang mit Tieren mitgebracht. Und ja, ich bin halt eine unverbesserliche Weltverbesserin. Also das ist in mir innen schon seit Kind.
Ja, das ist ja schön und so Leute braucht es doch, oder nicht?
Genau.
Ja, wenn ihr Tiere habt, wo. Ja, gut, nein, Tiere von ganz weit weg habt ihr auch nicht. Also jetzt.
Ja, also ich meine, jetzt kommen dann gerade ein paar Geier von Spanien daher. Irgendwann kommt dann mal ein syrischer Braunbär von irgendwo, das wissen wir auch
Ja.
noch nicht, Armenien oder weiss der Gocker woher. Ja, das schon.
Aber sonst sind es schon zu einem grossen Teil auch heimische Tiere.
Ja.
Wenn ihr von einer Population irgendwie zu viel habt, oder ja, jetzt, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ihr habt sicher etwas Besseres, aber wenn ihr die irgendwie wieder loswerden wollt, sagen wir mal so, dann gebt ihr sie an anderen Zoo, oder könnt ihr die irgendwie renaturieren, oder ist es schwierig, die wieder zurück in die Natur zu bringen?
Also zurück in die Natur kann man natürlich nur Tiere bringen, die auch bewilligt sind, dass man sie wieder ansiedeln. Und da gehen ja viele Jahre Forschungsarbeiten voraus. Man muss ja auch untersuchen, ob das Habitat noch gut ist, ob das richtige Habitat ist, wo man das Tier kann auswildern. Dann dürfen wir es auf jeden Fall auswildern, ja. Wenn wir gerade bei den Bartgeiern, bei den Wisent, bei den Laubfröschen, bei den Wildkatzen, ja. Denn wenn wir sonst zu viel haben, also ich meine, man muss halt auch Populationsmanagement betreiben. Das heißt, man kann ja nur dann züchten, wenn man auch weiß, dass man einen Platz findet, dass man es kann abgeben. Das ist auch eine Voraussetzung, wo wir sehr stark darauf schauen. Und ich meine selbstverständlich, wir dürfen Mouflon und Zickenhirsche züchten, damit sie unsere Tiere können fressen, damit wir nicht mehr Futter einkaufen. Das wäre ja irr, wenn wir würden Futter von irgendwo einkaufen, wenn wir selber Futter da haben. Und ja, was gibt? Ja, das ist es etwa.
Aber das braucht eine ziemliche Zucht, damit ihr nachher nicht genug habt, für eure Luchse zu füttern, oder nicht?
Ja, also wir bringen es meistens nicht fertig, überhaupt so viel zu züchten.
Ja.
Wir müssen aber auch noch Fleisch dazu haben. Aber die umliegenden Bauern da bei uns, die wissen, wenn sie eine Totgeburt haben, bei einem Kälbli oder wenn sonst ein Tier stirbt bei ihnen, dann dürfen sie es uns abgeben und dann können wir es auch holen. Sie telefonieren uns dann und sagen, wir haben da eins, hätten kein Mittel gehabt, kein Medikament, also können wir das holen. Und dann können wir das natürlich holen und das können wir dann auch verfüttern.
Yeah.
Und das ist wirklich eine wahnsinnig schöne, schöne Art von diesen Bauern, dass wir die Tiere dann auch immer wieder rüberkommen.
Ja, yeah, das ist auch etwas, wo man sich eben so gar nicht der Realität bewusst ist, eben, dass es halt eine Totgeburt kann geben und dass die nachher eben zum Beispiel verfüttert wird, jetzt an einem Luchs oder was auch immer. Ja. Wie?
Ja, wir probieren möglichst schnell an der Natur zu bleiben, oder?
Gut,
die ja Natur und Tierpark Goldau.
Ja, die sind natürlich auch in einer idyllischen Lage zwischen den Seen. Ja.
Ja, das ist so. Wir sind am schönsten Ort in der Schweiz.
Ja, eben und schön zentral.
Genau.
Ihr züchtet selber Tiere, hat er gesagt. Jetzt beim Züchten muss man ja, glaube ich, schon das eine oder andere beachten, damit es keine Inzucht gibt. Was ist besonders wichtig?
Ja, also da gibt es ein paar ganz einfache Regeln, dass man halt die Böcke immer wieder austauscht, aber dass man auch die ältere Dame mal wieder rausnimmt und wieder neu einsetzt von anderen Zoos, dass wieder frisches Blut dazukommt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich meine, da gibt es ganz viele Regeln beim Populationsmanagement, die man muss einhalten muss. Das werde ich jetzt aber da eigentlich gar nicht müssen darlegen, weil da gibt es natürlich Vorschriften auch vom Zuchtbuchführer, wo der Zuchtbuchführer sagt, ja, das Tier darf nur mit dem und mit dem nicht, wegen der genetischen Vielfalt und so weiter und so fort.
Aber sicher auch da eine Zusammenarbeit unter den einzelnen Zoos ist ziemlich...
Ja, also das ist ganz wesentlich, weil die Zuchtbücher, die werden weltweit geführt.
Ja.
Also es ist nicht einfach ein Zuchtbuch, das irgendwo in der Schweiz geführt wird, sondern das sind weltweite Zuchtbücher. Und das ist ganz wichtig, dass die gut gemanagt werden und so auch natürlich die Zusammensetzung dann natürlich stimmt. Ob denn die Tiere letztendlich Lust haben aufeinander, das ist dann wieder ein anderes Thema, oder?
Ja. Ja, alles, das ist auch gut, kann man nicht alles beeinflussen.
Genau.
Gibt es das, der Donald Trump ist ja da vorausgegangen beim Protektionismus, China macht das ja bei den Panda-Bären. Gibt es da noch sonst so Beispiele, die euch betreffen, mit Tierarten, wo ihr jetzt direkt wollt, den sibirischen Bär, hat er gesagt, wo ihr fast nicht bekommt?
Ein syrischer Braunbär.
Nicht ein sibirischer, Entschuldigung.
Nein, ein syrischer, genau.
Wo ihr fast nicht bekommt, weil ihn andere Länder nicht geben.
Nein, bei den syrischen Braunbären ist es eher das Thema, dass die kurz vor dem Aussterben sind, die Unterart von den Braunbären, und dass man dort eigentlich gar keine reinrassige syrische Braunbären mehr überkommt. Das ist nicht der Protektionismus, überhaupt nicht. Man muss auch nicht zahlen für die Tiere, sondern man tut die austauschen miteinander. Ja, also da haben wir wirklich eher das Problem, dass wir vielleicht mit Mühe und Not die Tierart noch können retten, aber so wie es aussieht, es ist ziemlich schitter gerade im Moment.
Wie es um die Bären steht, ja.
Ja, genau.
Ja.
Wir kommen natürlich auch nicht dazu. Ich meine, Syrien ist ein Konfliktgebiet, das Hinterland von der Türkei und so weiter. Also man kommt natürlich auch nicht so recht dazu. Man weiß auch nicht richtig, wie viel gibt es überhaupt noch. Und eben, sind die wirklich vom genetischen Material her reinrassig? Und da müssen jetzt einmal zuerst noch genetische Studien gemacht werden.
Ja. Und eben, man kommt fast nicht dazu, weil es so abgelegen ist. Und,
ja, im Konflikt her natürlich ist.
Ihr habt schon mit mehreren Aussagen wieder angetönt, dass ihr immer das Beste für das Tier wollt. Auch gerade eben, die Tierhaltung ist nicht wichtig, woher das Fleisch kommt. Jetzt, es gibt ja immer wieder Diskussionen, die in die Richtung gehen, von kann man denn überhaupt das Beste wollen, wenn ein Tier im Zoo, im Tierpark eingeschlossen ist, muss sein. Wie entgegnet ihr so etwas?
Ja, also ich meine, das muss man mal das grosse ganze Bild anschauen, wie viele Tiere dann überhaupt in der Schweiz gehalten werden. Wir haben einen von der engsten Besetzung überhaupt von Tieren, von Nutztieren in der Schweiz, die es gibt. Wir haben ein relativ kleines Land, auch Menschen. Also wir haben auch, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist die Schweiz ziemlich vorne auf der Rangliste. Was das anbelangt, wie viele Einwohner das wir haben auf engstem Raum. Und darum muss man das schon wirklich ein bisschen auch im Gesichtspunkt behalten, was das heisst, Nutztier und Wildtier zu halten und wie viel Fläche haben die Tiere überhaupt. Oder die Tiere, die in diesen Zoos gehalten werden, das ist ja vielleicht 1% überhaupt, nicht einmal von allen Tieren, die gehalten werden. Und wenn man das in eine Relation setzt, dann muss man sagen, ja, also die Wildtiere, die man in den Zoos halten, haben es eigentlich am besten. Ich will lieber ein Wildtier sein, als es immer nicht so als wild. Und ich will unter keinen Umständen ein Nutztier sein. Und darum kann ich da schon mit gutem Gewissen sagen, also die Tiere in den Zoos, die werden am besten gehalten, weil das sind Profis, die die Tiere halten. Die machen nichts anderes als Tiere halten. Die machen nichts anderes als forschen an den Tieren. Wie können wir es noch besser machen? Wie können wir die Tiere noch gezielter füttern, dass es ihnen besser geht? Und das sieht man ja. Ich meine, all die Tiere, die in den Zoos sind, die werden manchmal doppelt so alt, wenn nicht mehr, wie in der Natur. Also das sagt ja auch etwas aus über die Haltung von diesen Tieren.
Ja, gut, wenn jetzt natürlich der Luchs mal auf die andere Seite vom See wird oder im Kanton Bern, dann kann er das halt offensichtlich nicht.
Ja, das ist schon so, aber wieso, also da muss man sich auch die Frage stellen, wieso will er denn dort her? Also will er dort zu einem Weibli gehen oder will er Futter suchen? Also die Wildtiere sind ja eigentlich darauf ausgelegt, dass sie möglichst schonend leben. Also die werden nicht unbedingt viele Ressourcen verschleudern und verschwenden, sondern die werden möglichst wenig von ihren Ressourcen verbrauchen. Weil sie wissen ja in der Wildnis, es gibt nicht jeden Tag zu fressen.
Yeah.
Und das ist auch bei uns so, also sie kommen nicht jeden Tag das volle Menü über und das volle Programm.
Sondern brauchen ihre Kapazitäten dafür, wenn es wirklich zählt.
Genau.
Wir sehen jetzt schon immer wieder so Bilder jetzt auch von irgendwelchen Delfinen in irgendwelchen Cake komplett eingegangen. Aber da kann man jetzt natürlich sagen, das betrifft wie euch nicht. Oder das ist bei euch nicht.
Ja, also ich denke, man muss auch die heutigen Bilder anschauen. Und ich, und in die heutigen Zoos gehen und jetzt in die Zoos gehen und nicht von Bildern reden von 30 Jahren. Wo noch stattgefunden haben. Und ich meine, heute mit den Social Media, also was kann man überhaupt noch glauben? Ich finde es total daneben, dass ich entferne mich von all diesen Sachen mehr und mehr, weil also so viel Schindluderei, wie da betrieben wird, das gibt es gar nicht auf dieser Welt. Und ich finde es echt brutal, was da abgeht.
Also jetzt auf Social Media oder sonst?
Ja. Ja. Also was kann man überhaupt noch glauben, was nicht? Und ich meine, all die, ja, die Tierschutzorganisationen, die vielleicht nicht auf dieser Linie sind, wie wir sind, sondern wo wollen die Tiere verbieten oder wollen die Zoos verbieten, ich sage es jetzt extra so politisch korrekt, die brauchen natürlich zinkt die Bilder, also ich meine, ich würde dann, wenn ich so ein Bild bekommen würde, würde ich dann in den Zoo schauen, wie das dort dann aussieht.
Und das machen die meisten Leute nicht?
Nein, das macht natürlich niemand. Sie liken einfach die Bilder liken und ja, ist schon tragisch und umschicken. Sie können sich nicht einmal überlegen, was sie da weiterschicken.
Darum möchte ich mal im Tierpark Art Goldau in die Metzgerei.
Dann kommen Sie vorbei.
Sehr gerne, wenn es möglich ist. Was zeichnet euch ein Tierpark Art Goldau aus oder am meisten aus? Oder für was steht er am meisten?
Ja, für Natur. Also wie der Name schon sagt, Natur und Tierpark. Wir setzen die Natur im Vordergrund, weil die ist wirklich wahnsinnig schön bei uns. Und dann sind die Tiere wirklich in die Natur eingebunden und nicht aufgesetzt in die Natur. Ich glaube, das ist wirklich das Allerschönste. Und man hat, ja, man ist in der Zentralschweiz am schönsten Ort, umgeben von Bergen. Natürlich, der Bergstutz ist auch immer noch da, aber der ist am 2. September 1806 oben runtergekommen. Also wir glauben jetzt nicht, dass der in den nächsten paar Wochen oder Monaten gerade wieder oben runterkommt. Der wird auch unter, der ist auch unter Beobachtung, also von dem her gesehen, kommt der nicht so schnell wieder oben runter.
Ich lasse es so stehen. Danke vielmals, Frau Baumann.
Danke Ihnen, Herr Haldimann.
Danke auch euch, seid ihr auch bei dieser 10. Folge wieder dabei gewesen, was heisst Podcast Tête-à-Tête. Ich freue mich schon, euch die nächste Folge zu präsentieren. Falls ihr gerne noch mehr über den Natur- und Tierpark Artgolda möchtet wissen, tue ich euch gerne die Webseite und weitere Sachen in den Shownotes verlinken. Der Natur- und Tierpark Artgolda sowie Anna Baumann würden sich sicher über einen Besuch von euch bei Ihnen im Park freuen. An dieser Stelle wünsche ich euch noch weiterhin eine gute Woche. Macht's gut, bleibt gesund und es wäre schön, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüssen kann, es heisst Podcast Tête-à-Tête.